Bei Cybermobbing kann es einfach dort rund um die Tour weitergehen. Und viel mehr Personen können es sehen, es ist öffentlich. Man hat auch festgestellt, dass die Angriffe noch aggressiver sind. Vielleicht durch die Anonymität oder vielleicht auch die Einfühlung, die fehlt. Oder dass man dann nicht sieht, wie verletzend das ist für die gemobbte Person.
Hallo zusammen, ich bin Damian, Lehrer und Redakteur bei SRF Kids und SRF School. In meinen letzten Jahren als Klassenlehrer bin ich immer wieder Themen begegnet, die mich herausgefordert, beschäftigt und neugierig gemacht haben. Heute gehe ich der Frage nach, was Cybermobbing ist, wie man diese Form von Gewalt erkennen kann und wie man betroffene Kinder und Jugendliche unterstützen kann. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten. Beleidigungen in Chats, Bloßstellungen auf Social Media, Gruppendruck oder anonyme Drohungen im digitalen Raum. Was früher praktisch nur auf dem Pausenplatz möglich war, läuft heute rund um die Uhr. Für Betroffene gibt es keinen sicheren Ort mehr. Keine Pause, kein Abschaltknopf. Die Folgen sind schwerwiegend. Scham, Angst, Schlafstörungen, Rückzug, Leistungsabfall und nicht selten Suizidgedanken. Und auch da gilt, Cybermobbing ist Gewalt. Wie Mobbing ist auch Cybermobbing schwierig zu erkennen. Es passiert versteckt, im Privaten, in Chats, oft subtil, systematisch und über längere Zeit. Aber ab wann reden wir überhaupt von Cybermobbing? Welche Rolle spielen die unterschiedlichen Plattformen? Und was können Eltern, Lehrpersonen und Begleitpersonen konkret machen, um Kind und Jugendliche zu schützen und zu stärken? Über all das möchte ich mehr erfahren, deshalb bin ich für diese Podcast-Folge in Zürich geblieben und sitze heute gegenüber von der Ingrid Broger. Merci vielmals, dass du dir heute Zeit nimmst.
Merci vielmals für die Einladung.
Du bist Medienpädagogin und hast eine Ausbildung in Gewaltprävention und Organisationsberatung. Seit 7 Jahren arbeitest du bei der Pro Juventute als Fachperson Medienkompetenz und Projektverantwortliche. In dieser Rolle bist du als Expertin für Cybermobbing unterwegs und gibst Präventionsworkshops in Schulen, an Elternveranstaltungen und Weiterbildungen zum Thema für Fachpersonen. Was hat dich persönlich motiviert, dich gegen Cybermobbing einzusetzen?
Ja, leider ist es eben so, dass man fast damit rechnen muss, dass Kinder und Jugendliche Mobbing und Cybermobbing erleben. Das in der Rolle als Zuschauende, als Mobbende oder als gemobbte Person. Darum ist es mir sehr wichtig, mich einzusetzen dafür, Kinder und Jugendliche und ihre Bezugspersonen zu unterstützen gegen Mobbing und Cybermobbing.
In der letzten Folge habe ich mit Christelle Schlepfer über Mobbing geredet. Wir haben zusammen besprochen, wie wichtig es ist, einen Konflikt von Mobbing zu unterscheiden und auch, welche Rollen und Situationen Mobbing ermöglichen und verstärken. Bewusst nicht vertieft thematisiert haben wir Cybermobbing, also Gewalt, die online im digitalen Raum passiert. Zahlen zeigen aber, dass es sehr wichtig ist, dass wir dem Thema auch genug Raum geben. Wenn wir gerade bei den Zahlen sind, was zeigen aktuelle Statistiken und Studien zum Thema Cybermobbing?
Wenn man jetzt bei der James-Studie schaut, bei der letzten, die ist gerade erschienen im Dezember 2024, dann haben 55% der Jugendlichen im Alter von 12 bis 19 angegeben, dass sie in den letzten 2 Jahren in privaten Nachrichten beschimpft und beleidigt worden sind. Dort ist aber noch wichtig zu beachten, das muss nicht Cybermobbing sein, oder? Es kann auch einfach ehemalig eine fiese Handlung sein, aber es könnte natürlich auch auf Cybermobbing zutreffen. Mhm.
Was hast du gedacht, als du die Zahlen gesehen hast?
Dass sie wieder höher geworden ist, dass es eine sehr hohe Zahl ist, oder? Also mehr als die Hälfte von Jugendlichen erleben das. Und das hat dann uns auch motiviert, wirklich das Thema mehr in den Workshops auch aufzugreifen. Also wir haben dort bewusst dann auch noch ein neues Modul gemacht, jetzt bei der Überarbeitung, das Modul Fairness im Internet. Mhm. Um einfach dort auch noch die Basis mit nachzuschauen, oder wie geht ein fairer Umgang? Wie kann man auf so fiese Kommentare reagieren? In welcher Rolle auch immer, als Zuschauende oder eben als attackierte Person oder eben auch das Bewusstsein, was ist dort fies oder was ist dann fair?
Und ihr von der Pro Juventute stellt schon seit sehr vielen Jahren die Notrufnummer 147 zur Verfügung, wo Jugendliche können anrufen und über ihre Sorgen und Ängste mit Fachpersonen können reden. Kann man dort die Zunahme von Cybermobbing erkennen?
Ja, Kontaktanfragen beim S47 zu Cybermobbing nehmen jährlich zu. Also im letzten Jahr haben wir 113 Anfragen gehabt und im 2024 sind es 103 Anfragen gewesen. Und das Thema Mobbing, Cybermobbing ist auch in der älteren Beratung, kommt das sehr viel vor. 2025, also das letzte Jahr, haben wir jede Woche 4 Kontaktanfragen von älteren und Bezugspersonen zu dem Thema gehabt und sind von den Beratenden bearbeitet worden. Und was ich noch wichtig finde, ist, dass sich Kinder und Jugendliche nicht gerade mit Telefon könnt melden bei uns, sondern auch über WhatsApp oder E-Mail, das auch kostenlos, vertraulich und rund um
die
Uhr.
Und was ich noch schön finde, also in vielen Schulen, wo ich bin, die Nummern, die kennen es wirklich oder haben auch schon im Podcast gesagt, in einem anderen, dass man dort anrufen kann oder dass es ein Ort ist, wo man sich helfen kann. Also ich glaube, die Nummer ist recht etabliert.
Das freut mich sehr.
Ja, mit der Christelle habe ich auch geklärt, was Mobbing ist natürlich. Jetzt frage ich dich, was ist denn Cybermobbing?
Mobbing im Internet, ganz simpel erklärt. Und es findet über digitale Kommunikationskanäle statt. Also überall, wo man kann miteinander digital austauschen kann. Es hat auch die gezielte Absicht, neben fertig zu machen. Das wiederholt über eine längere oder eine kürzere Zeit. Das wäre eigentlich so meine Definition von Cybermobbing, die ich auch den Kindern so erkläre.
Du bist ja sehr viel in Schulen, du kommst sehr viel mit. Aber kann Cybermobbing auch im Zusammenhang mit klassischem Mobbing vorkommen?
Ja, das kommt eben in der Regel so vor, dass beides analoges Mobbing und digitales Mobbing gemeinsam vorkommt.
Also das ist in dem Fall sehr häufig?
Sehr häufig, ja.
Vielleicht kannst du noch ein bisschen erklären, welche Verhaltensweisen zählen denn genau zu Mobbing?
Die können sehr verschieden sein. Also es kann zum Beispiel online Gerüchte verbreiten sein, übernehmen oder bloßstellen. Da habe ich zum Beispiel schon gehört, dass sie Fotos haben bearbeitet. Dann kann es sein, dass es Drohungen gibt. Wie jetzt in einem Klassenchat ist mal eine Aussage gekommen, hält der Mund so in die Fresse, dass du gar noch mit dem Röhrli essen kannst. Oder Lügen verbreiten. Eine Klassenkameradin hat sich gemeldet bei mir wie sieben und hat erzählt, dass dort Lügen verbreitet werden, sei Sex mit jemandem auftreten und eine falsche Identität. Dass eine mobbende Person, die gemobbte Person, also dort einen Account eröffnet und unter deren Namen peinliche Sachen postet. Ja, da gibt es ganz viele verschiedene auch Ausgrenzungen in Klassenchat, kann sehen. Also sehr vielfältig.
Da tun sich ja dann auch ganz neue Welten auf, sozusagen. Also jetzt beim klassischen Mobbing, die dort dann so nicht möglich sind. Du hast es schon gesagt, oder der Name sagt es natürlich schon, Mobbing, wo online oder im Internet oder im Netz stattfindet. Und gleich, was sind das für Plattformen? Wo erlebst du das, wo das am meisten vorkommt? Kannst du dir vielleicht ein bisschen erzählen?
Ja, zum Beispiel in Chatportalen, wie jetzt WhatsApp, Signal oder Discord, dann aber auch soziale Netzwerke. TikTok wäre es oder Instagram. Es kann auch in Videoportalen sehen, wie in YouTube und Twitch. Und was man ein bisschen vergessen tut, ist, dass sehr viel auch in Online-Games gemobbt wird. Da kann man auch kommunizieren, zum Beispiel auf Roblox, Fortnite, FIFA und so weiter. Also eigentlich überall auf den digitalen Apps, wo man kann miteinander austauschen kann.
Welche Mechanismen wirken bei Cybermobbing noch ein bisschen verstärken, als vielleicht jetzt bei einem klassischen Mobbing?
Dass es halt rund um die Tour stattfinden kann. Also bei einem analogen Mobbing ist es so, du kannst hingehen von der Schule und bist dann daheim und fühlst dich dann geschützt. Bei Cybermobbing kann es einfach dort rund um die Tour weitergehen. Es kann ins Kinderzimmer kommen. Du kannst rund um die Tour attackiert werden und viel mehr Personen können es sehen. Es ist öffentlich. Wir haben auch festgestellt, dass die Angriffe noch aggressiver sind. Vielleicht durch die Anonymität oder vielleicht auch die Einfühlung, die fehlt, oder dass man dann nicht sieht, wie verletzend das ist für die gemobbte Person. Und was auch noch erschwerter ist, ist das Erkennen von Cybermobbing, weil Kinder sind ja meistens unter sich in diesen Online-Kommunikationskanälen. Und für die Erwachsenen ist es dann noch schwieriger, dass man das erkennt, Cybermobbing.
Obwohl ja Christel gesagt hat, selbst schon nur klassisches Mobbing ist oft sehr schwierig zu erkennen oder findet nicht vor unseren Augen oft statt und dann da noch schwieriger. Also das ist dann wirklich eine Herausforderung. Grundsätzlich ist Cybermobbing sicher den meisten ein Begriff und können sich etwas darunter vorstellen. Gibt es dennoch typische Fehlannahmen, die Erwachsene beim Thema Cybermobbing haben?
Ja, zum Beispiel, dass es ja nur virtuell ist und darum nicht real. Aber Cybermobbing wirkt auf die Realität vom betroffenen Kind sehr stark aus. Und es kann auch das Kind dann sehr stark belasten. Oder auch die Annahme, dass fremde Personen im Internet mobbt. Und eigentlich ist es so, dass es vor allem bekannte Personen sind, die mobben, also wo Kinder mobben im Internet.
Also aus einem Bekanntenkreis, aus der Schule, aus dem Verein und so.
Ja, genau.
Das ist noch spannend, auf das würde ich dann sicher auch noch drauf eingehen, weil das habe ich gemerkt, ist da wie auch noch speziell, weil man beim klassischen Mobbing davon ausgeht, dass es ja nur Kind oder fast nur Kind sein können, wo man ja irgendwo kennt. Und die Kinder, die du dann später noch hörst, haben eben auch gesagt, oft so ein bisschen die Fremden. Aber das ist noch spannend, dass du sagst, dass es eben nicht unbedingt die Fremden sind. Ja, mittlerweile habe ich ein paar Podcast-Folgen rund ums Thema digitale Bildung und auch Medienkompetenz gemacht. Kinder und Jugendliche haben immer früher und immer öfter Zugang zu digitalen Medien. Würdest du sagen, dass sich Cybermobbing in den letzten Jahren verändert hat?
Ja, weil die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen, die Art und Weise, wie sie miteinander interagieren und zusammenkommen, die wird immer digitaler. Und wir sehen ja jetzt auch in der Studie, zum Beispiel eben in der James-Studie, dass der Anteil von Jugendlichen, die Cybermobbing erleben oder Anteil davon erleben, dass die stetig zunimmt.
Hast du das Gefühl, dass Kinder jünger werden, die betroffen sind?
Bei Cybermobbing ist es halt so, sie müssen wieder Zugang haben zu diesen Kommunikationskanälen. Und meine Erfahrung aus dem Schulworkshop ist schon, dass man immer früher präventiv da sein muss, dass sie früher Zugang dazu haben.
Was müsste sich gesellschaftlich ändern, dass digitale Räume sicherer werden?
Der Schutz der Kinder und Jugendlichen in der digitalen Welt ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Da müssen die Eltern, die Schule, Gesellschaft und Politik gemeinsam dagegen angehen. Und damit digitale Räume für Kinder und Jugendliche sicherer werden, braucht es verschiedene Massnahmen. Also eine wäre zum Beispiel mehr Aufklärung und Prävention für die Medienkompetenz der Kinder und Jugendlichen. Denn was auch noch wichtig ist, dass man niederschwellige Unterstützungsangebote hat von Betroffenen von Cybermobbing, egal in welcher Rolle und auch für die Bezugsperson, dass sie Hilfe bekommen. Und was ich auch noch wichtig finde, ist die Verantwortung von der digitalen Plattform, also dass man sie dort mehr in die Verantwortung nimmt, dass zum Beispiel Social-Media-Plattformen müssen wirksamer gegen Hass im Netz vorgehen, dass es auch bei der Meldefunktion schneller funktioniert oder bei Inhalten, gerade auch Cybermobbing-Inhalten, dass sie schneller die löschen oder sperren. Und dann muss auch der rechtliche Rahmen mit der Digitalisierung mithalten und sich weiterentwickeln, weil Cybermobbing ist nach dem heutigen Strafrecht so noch keine Strafe da. Also es hat kein explizites Gesetz dagegen. Verschiedene Handlungen von Cybermobbing sind strafbar, aber es gibt noch kein Gesetz. Und die Politik diskutiert aber gerade jetzt für die Schaffung von einem neuen Strafbestand von Mobbing und Cybermobbing. Und für Pro Juventute wäre das ein wichtiger Schritt. Einerseits als gesellschaftliches Signal, dass digitale Gewalt nicht toleriert wird. Und es würde aber auch die Stellung der Betroffenen stärken.
Also Cybermobbing als Gewalt erkennen, finde ich auch sehr wichtig. Und wenn man von Mobbing oder Cybermobbing betroffen ist, kann das ja wirklich weitreichende Folgen haben und schon ein junges Leben nachhaltig prägen. Was können Auswirkungen von Cybermobbing sein?
Ja, das denke ich eben auch, dass Mobbing und Cybermobbing-Erfahrung schwerwiegende Folgen haben können und sich unter Umständen auch noch ein Leben lang auf die Biografie von der gemobbten Person auswirken können. Zum Beispiel sieht man das auch bei den Anrufen oder bei den Kontaktaufnahmen vom ES47. Eine höhere Wahrscheinlichkeit für psychische Belastung. Mögliche Anzeichen bei Cybermobbing sind, dass sich das Kind zurückzieht, isoliert. Man kann auch Schulleistungsverschlechterung beobachten oder depressive Verstimmungen. Das Kind kann zum Beispiel antriebslos wirken, traurig, müde. Auch ein negatives Selbstbild könnte sehen oder ein geringes Selbstbewusstsein. Körperliche Beschwerden, also zum Beispiel Bauchweh, haben eher jüngere Kinder oder Kopfschmerzen. Aggressives Verhalten kann es auch sehen oder Selbstverletzung, Schlafproblem. Müdigkeit, es gibt wirklich bis auch verändertes Medienverhalten, finde ich auch noch typisch, oder? Dass sie dann schauen, was passiert, welche Angriffe können jetzt, oder sie tun es reduzieren. Sie haben weniger Mediennutzung, Medienkonsum, und wollen sich so ein bisschen schützen von diesen Angriffen, bis hin, wie du schon erwähnt hast, zu Suizidgedanken oder Suizidversuchen.
Ja, schon wahnsinnig, was das alles kann auslösen. Bevor wir zu der Rolle, der Dynamik und deinen Erfahrungen direkt aus der Schule kommen, hören wir uns zuerst Kinder an. Ich habe sie gefragt, ob sie wissen, was Cybermobbing ist.
Cybermobbing ist, wenn man böse Sachen über ein Kind schreibt, was gar nicht stimmt und jemanden schlecht machen will.
Ich habe es schon mal gehört, aber zuerst habe ich immer verstanden, das heißt Cybermobbing.
Dass man halt gemobbt wird in sozialen Medien, Snapchat, TikTok, Instagram und so weiter.
Cybermobbing oder wie es heisst, das ist, glaube ich, auf dem Computer, Internet. Und nachher da tut so eine fremde Nummer an. Irgendetwas zum Beispiel so schreiben, du bist doof oder so.
Cybermobbing ist, wenn es im Internet passiert, also jemand ein Fake-Profil hat und zum Beispiel eine erwachsene Person mit Kindern schreibt und sie fragt, ob sie Fotos schicken oder persönliche Daten geben.
Cybermobbing ist, wenn du auf dem Handy gemobbt wirst oder auch auf dem Computer oder wenn Online-Gamer, dann schreiben sie blöde Kommentare über dich und das ist eigentlich fast noch fieser als normales Mobbing, weil du dann keine Ahnung hast, wer die Person ist, weil sie sich meistens hinter einem Nickname oder so verstecken.
Ja, eigentlich mehr ganz vielfältige Antworten. Mir ist noch wichtig, dass wir die Antworten kurz einordnen, denn nicht alles, was genannt wurde, ist Cybermobbing. Wenn Erwachsene, Kinder oder Jugendliche mit falschem Profil anschreiben und Kontakt suchen, dann ist das Cybergrooming. Ich habe sie aber extra drinnen gelassen, weil es mir wichtig war, dass man eben hört, was auch die Kinder sagen. Habe ich es korrekt gesagt, Ingrid?
Also es kommt aufs Motiv drauf an. Wenn eine fremde Person mit sexuellen Absichten Kontakt zu Kindern und Jugendlichen sucht, dann nennt man das Cybergrooming. Und nicht alle brauchen dazu ein falsches Profil. Also die einen nutzen auch ihre Sechte. Genau.
Danke für die Aufklärung. Jetzt aber ganz grundsätzlich, wo du den Kindern zugelassen hast, was hast du gedacht? Was ist dir durch den Kopf?
Dass es mega unterschiedlich ist im Vorwissen. Also sehr viele haben gewusst, dass es Mobbing im Internet ist. Ich habe gerade gedacht, es ist mega eine super Chance für die Schule, oder? Sie können alle Kinder wirklich dort auch abholen und informieren, wie man Cybermobbing kennt, was es ist und was man dagegen tun kann. Und Aussage hat mich jetzt gerade mega berührt, dass es Online-Mobbing noch schlimmer ist, weil man nicht weiss, wer dahinter steckt. Also es sind dann vielleicht auch Personen, die man wirklich kennt, aber die halt einfach anonym können, ja, angreifen. Mhm. Das ist mir noch aufgefallen.
Ja, wir haben besprochen, wie die Fälle von Cybermobbing zugenommen haben und wie sich diese Form von Gewalt zeigen kann. Jetzt schauen wir genauer an, wie Cybermobbing entsteht, welche verschiedenen Rollen da wirken und was du direkt mit den Kindern im Austausch erlebst. Wie kann Cybermobbing entstehen?
Das ist auch unterschiedlich, weil es entwickelt sich meistens schrittweise. Häufige Ursachen oder Auslöser sind schon, dass es Mobbing vor Ort schon gibt und das verlagert sich dann ins Internet. Was auch sehr entscheidend ist, ist so Gruppendynamik. Das Mobbing findet ja in Gruppen statt, vor allem, wo es sich kennt. Und dann ist sehr entscheidend, wie reagiert die Gruppe darauf. Es gibt ja verschiedene Mobbingphasen. Und so in der Testphase ist es entscheidend, ob die zuschauen, eben reagieren. Weil wenn sie nicht reagieren, bedeutet das für die mobbende Person, dass es akzeptiert und toleriert wird. Und dann geht es wie eine Stufe weiter. Und was auch noch dazu beiträgt, ist einfach das Anwissen, das fehlende Bewusstsein. Also dort arbeiten wir auch sehr dran, dass man eben weiss, es ist nicht Spass. Ich höre mir mal auf der Schule gehen, hey Mann, du mobbst mich. Und das ist mir auch wichtig, dass man es ernst nimmt. Dass, ja, auch bei Diskussionen, wenn sie sagen, ja, aber das ist doch nicht so schlimm. Das ist ja nur lieb gemein gewesen oder ist ja nicht Spass gewesen. Dass man wirklich genau her schaut und sieht, hey, das ist eine Form von Gewalt oder von einer Überschreitung dann.
Also dort genau hinschauen, hinhören und das auch ernst nehmen, wenn man das mitbekommt.
Genau, und auch als erwachsene Person wirklich die Haltung vertreten. Also mir ist auch noch wichtig, dass ich jetzt auch als externe Person einschreite, wenn ich jetzt auf dem Pausenplatz sehe, dass ein Kind belogen wird, wenn zum Beispiel die Kappe weggenommen wird, dass ich dort wirklich sofort reagiere und sage, hey, ich möchte, dass du die Kappe wieder gibst. Oder wenn ich auch jetzt in der Schulworkshop sehe, dass ein Kind ausgelachen wird, dass ich sage, hey, das finde ich nicht gut. Also wirklich so eine klare Haltung gegen fiese Handlungen und wirklich auch aufklären, dass es eben dann könnte für die andere Person nicht Spass sein, sondern fies ist.
Du hast schon gesagt, auch hier eine Gruppendynamik. Welche Rolle gibt es beim Cybermobbing?
Ja, wir bei Präventuten nutzen die Begriffe von der gemobbten Person und mobbenden Person und der zuschauenden Personen. Die haben wir ganz bewusst gewählt. Wir vermeiden zum Beispiel Begriffe Täter und Opfer. Wir wollen damit Stigmas vermeiden und auch so die Handlungsmöglichkeiten, die Handlungsfähigkeiten von allen zu betonen und zu sagen, es ist ein Gruppenphänomen, weil betroffen sind alle von der ganzen Gruppe bei Mobbing. Und eben auch aufzuzeigen, zum Beispiel aus einem zuschauenden Kind kann dann ein helfendes Kind werden. Oder ein mobbendes Kind kann auch sich wieder verändern und das Mobben stoppen. Oder ein gemobbtes Kind ist nicht einfach Opfer, sondern es kann sich auch Hilfe holen aktiv.
Grundsätzlich kann man sagen, es sind die gleichen Rollen wie beim klassischen Mobbing, einfach jetzt in dem Fall ein bisschen andere Begrifflichkeiten, die ihr bewusst so gewählt habt.
Ja, wir tun für beide, für das analoge Mobbing und für das digitale Mobbing, haben wir einfach die drei Rollenbegriffe.
Du hast es vorher schon ein bisschen angesprochen. Du hast gesagt, dass es beim Cybermobbing eher so ist, dass es Kinder oder Jugendliche sind aus einem bekannten Kreis. Jetzt haben wir aber ja bei den Kinderstimmen gehört, dass es das Anonyme oder Fremde, wenn es dann nicht Kinder sind, die man vielleicht kennt. Kannst du das noch ein bisschen ausführen, was du dort wahrnimmst oder was denn in der Realität wirklich, wie es denn wirklich ist?
Also in der Regel sind es schon Personen, die mobbt im Bekanntenkreis. Weil eben Mobbing in Gruppen vorkommt, Kinder kennen, zum Beispiel in der Schule darum sehr oft oder in Mannschaftsteams oder auch jetzt bei Jugendlichen am Arbeitsort. Das verlagert sich dann einfach auf ihre digitalen Gefäße. Es sind nicht immer Bekannte, aber in der Regel sind schon Leute, die sie kennen.
Du bist eben viel in Schulklasse und redest sehr offen und ehrlich mit Kindern über Cybermobbing. Du hast mir ein paar Sachen im Vorgespräch erzählt, die mich doch auch ein bisschen schockiert haben, muss ich ehrlicherweise sagen. Also man weiss es ja eigentlich und gleich, wenn man es dann so hört, erstaunt es einem gleich immer wieder. Was erlebst du dort? Was erzählen dir die Kinder und die Jugendlichen?
Ja, sie erzählen mir wirklich sehr offen über ihre Erlebnisse. Und auch die Diskussionen sind sehr offen und spannend. Und dort habe ich auch eine wichtige Erkenntnis, die ich jetzt noch teilen mit euch. Wir haben dort beim Modul Fairness eine Methode, wo man so Chat-Aussagen skalieren zu, das ist nicht fies, das ist mittelfies, das ist sehr fies. Und was mir so in den Jahren aufgefallen ist, ist, dass jetzt eher jüngere Kinder, so dritte, vierte Klasse SchülerInnen, dass sie die viel mehr schon schneller zu, es ist fies skalieren, wo dann jetzt Jugendliche in der Oberstufe finden, ja, ist jetzt nicht so schlimm, wenn man sagt, hey, gang und bring die um, die Opfer, das ist so Jugendsprache, oder das sagen alle. Das sind Aussagen, die ich jetzt klar als Grenzüberschreitung sehe, wo man dann wirklich miteinander diskutiert. Und dort muss ich vielleicht vielleicht noch erwähnen, es sind dann nicht alle der Meinung von diesen Jugendlichen, dass das okay ist. Also wir haben dann wirklich auch Jugendliche, die sagen, doch, das ist doch schlimm, das tut doch weh und das haben die Leute gleich neben so. Wir haben zum Beispiel mal diskutiert über die Aussage, geh mal ins Gym, du siehst aus wie ein Walross. Die einen haben gesagt, ja, aber das ist ja lieb gemeint als Tipp.
Okay.
Und andere haben gesagt, ja, nein, das tut doch auch weh, oder? Das heisst ja, du bist dick zum Beispiel, oder du wirst kritisiert. Und ja, ich probiere ihnen dort wie aufzuzeigen, dass die Worte eben auch Wirkung haben. Auch auf das Selbstbild, das man dann hat. Und dann kommt mir gerade noch eine Aussage in den Sinn von einer Viertklässler. Er hat gesagt, schau, die Mami hat mir erzählt, wenn ich wieder lese, dass sie fies sind zu mir, dann muss ich es einfach da in dem Ohr reinlassen und im anderen wieder raus. Aber dazwischen ist ja das Herz. Und es ist wirklich mega eindrücklich gewesen, um einfach erkennen, man kann es nicht so an sich abperlen lassen. Das heisst, wie bei den Jugendlichen gibt es so eine Art Abstumpfungseffekt. Also sie gewöhnen sich so im Verlauf vom Aufwachsen tragischerweise an so Aussagen. Also sie sagen ja, das ist wie schon fast ein bisschen normal geworden. Und man probiere dort wieder so ein bisschen dran zu arbeiten, dass man eben sich wehren kann oder dass man sich bewusst muss sehen, dass das vielleicht für die andere Person mega fies ist oder eben einen Einfluss, eine Einwirkung hat auf sich selbst spielt. Und darum finde ich so die gemeinsame Auseinandersetzung mit dem Thema so wichtig. Also jetzt auch hier in dem Podcast oder in der Familie, dass man darüber diskutiert oder eben auch in der Schule, auch Leute, die im Freizeitsbereich mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten.
Ja, das zu hören oder eben beziehungsweise die Normalität, wo jetzt auch Kind, wie du es gesagt hast, selber so benennen, erstaunt mich einerseits und gleich eben auch nicht, weil ich ja auch ein bisschen weiss, wie das ist oder wie Kinder miteinander können reden, aber so sollte es definitiv nicht sein. Und wie wir wissen, erzählen die Kinder ja oft auch nicht von ihren Mobbing-Erfahrungen, das haben wir auch letztes Mal schon gehört, aus Angst, aus Scham, natürlich auch wegen der Zugehörigkeit, die sehr wichtig ist, oder eben, weil sie es gar nicht als Gewalt wahrnehmen, sondern bereits als Normalität. Was wäre eine hilfreiche Reaktion, wenn das eigene Kind doch von Cybermobbing-Erfahrungen erzählt?
Dass man dem Kind Geborgenheit und Verständnis vermittelt und miteinander schaut, zusammen, wie man dagegen vorgehen kann. Und auch als Eltern selber auf die eigenen Emotionen achten, weil meistens und verständlicherweise sind die Eltern dann aufgewühlt, wenn die Kinder erzählen, dass sie Cybermobbing erleben. Oder vielleicht auch erzählen, wenn sie selber mobben. Und wichtig ist dann aber, dass sich die Eltern ihren eigenen Gefühlen und Emotionen bewusst sind und probieren, die bei der Hilfe zuerst mal möglich zurückzustellen. Also das heisst, wenn das Kind mobbt, nicht zu verurteilen und zu sagen, hey, du bist so gemein, dass du das machst, ich schäme mich wegen dem. Oder wenn das Kind gemobbt wird, nicht einfach reagieren über den Kopf hinweg vom Kind und dann zum Beispiel die Eltern vom mobbenden Kind kontaktieren. Auch bei den zuschauenden Kind, dort auch nicht gerade mit Angst reagieren und sagen, misch dich nicht dran, sonst wärst du selber attackiert. Also wirklich mal die eigenen Gefühle zurückstellen, um dem Kind helfen können. Und das ist echt ein grosser Anspruch an die Eltern. Und aber auch wichtig, dass man sich dann selber auch Unterstützung holt. Zum Beispiel bei einer Elternberatung, bei der Schulsozialarbeit, bei Opferhilfestellen oder bei der Polizei.
Gibt es auch Reaktionen, die die Situationen könnten verschlimmern? Etwas hast du ja schon gesagt, dass man sich vielleicht bei den Tätern oder bei der mobbenden Person, so muss ich es richtig sagen, meldet oder dort schon eingreift. Gibt es noch andere Sachen, die du nicht würdest empfehlen?
Ja, zum Beispiel allgemein, oder wenn das Kind muss negative Konsequenzen befürchten. Und das sagen sie auch, dass sie zum Beispiel Angst haben, dass sie dann bestraft werden. Und dass sie darum wie auch schwiegen. Also wenn sie zum Beispiel befürchten, dass sie dann das Handy nicht mehr dürfen haben oder das Game löschen müssen, wo sie gemobbt werden. Oder auch Angst haben, dass sie selber wie beschuldigt werden. Wenn die Eltern zum Beispiel sagen, ja, du musst dich halt wehren oder was hast du gemacht? Auch zu verharmlosen, denke ich, ist gar nicht förderlich, eben mit dem Ignorieren, wie ich vorher auch erwähnt habe.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, es gibt einen Cybermobbing-Fall, der auf einer Plattform auf dem Handy stattfindet. Wenn Eltern dort jetzt Einblick möchten, zum Beispiel in einen Verlauf oder so, dürfen sie zum Beispiel in einen Chat hineinschauen?
Ja, Chats dürfen den anderen gezeigt werden. Also Kinder dürfen die Eltern oder anderen Personen Nachrichten aus dem Chat, aus Klassenchat oder Gruppenchat zeigen. Wichtig dabei ist aber, dass sie das nicht ohne Einverständnis weiterleiten, also nicht Bildschirmfotos machen und das weiterschicken, weil sonst machen sie sich dann auch vielleicht strafbar, weil es recht am eigenen Bild und recht am eigenen Wort. Was ich den Eltern nicht empfehle, ist, dass sie ungefragt und ohne Einverständnis vom Kind in Chats schauen, weil das kann einen grossen Vertrauensverlust bedeuten.
Gibt es auch die Situation, also wenn man jetzt Kind fragt, wenn das Kind Nein sagt, wie ist denn die Situation?
Dann würde ich mich auch nicht über das Nein hinwegsetzen, weil das Kind hat das Kinderrecht, das Recht auf Privatsphäre. dort ein bisschen schauen miteinander, was sind denn Befürchtungen? Also zum Beispiel von den Eltern, dass sie vielleicht die Gewalt erleben oder eben, dass sie das Bedürfnis haben, um das Kind zu schützen und man ist unsicher, was es so erlebt im Klassenchat.
Mhm.
Und dann auch schauen, was das Kind Befürchtungen hat, weil es nicht will, den Chat sagen, dass kann sehen, dass dort wirklich auch private Nachrichten sind.
Mhm.
Deutet dann wieder auf Privatsphäre her und dort noch Alternativen suchen. Es kann sehen, dass das Kind zum Beispiel dann einfach den Chat ein bisschen schneller durchscrollt und sagt, da hat mit Milena jetzt geschrieben, dass ich weiß, dass sie verliebt ist oder so, das möchte ich jetzt dir nicht sagen. Mhm. Oder dass man halt dann schaut, gibt es andere Personen, die dir helfen könnten, also wo darf ich reinschauen, zum Beispiel der Papi oder das Gotti.
Mhm.
So miteinander wirklich eine Lösung finden.
Also das miteinander besprechen, dass das dann vielleicht trotzdem klappt. Jetzt so Bilder oder eben Chatverläufe, Kommentare und so weiter können ja auch als Beweis dienen. Welche Rolle spielen zum Beispiel so Screenshots und dürfen wir die dann auch brauchen?
Ja, mit denen kann man natürlich gut dokumentieren und die kann man auch brauchen und einfach, eben, ich sage es nochmal, ich würde es jetzt einfach so am Gerät zeigen und nicht rumschicken.
Mit so Beweis könnte man eben auch rechtliche Schritte einleiten. Macht das Sinn oder sollte man vielleicht doch eine bessere Lösung finden oder eine andere Lösung finden?
Wenn Verdacht auf eine Straftat vorliegt, macht es Sinn, rechtliche Schritte zu prüfen. Und dazu muss man jede Situation auch individuell analysieren und einschätzen. Also beispielsweise kann der Einbezug von der Polizei dringend nötig sein, um die Sicherheit von der Person zu sorgen, also von der gemobbten Person zu sorgen. Aber auf der anderen Seite kann sich eine Situation unter Umständen auch verschärfen. Mit einem rechtlichen Verfahren, zum Beispiel, dass sich dann das mobbende Kind rächt oder das gemobbte Kind dann eventuell sich selber auch strafbar macht mit einem Offizialdelikt. Und ich empfehle den Eltern oder Personen, die dann intervenieren, bei dieser Frage, dass sie sich auch Beratung holen können, Unterstützung. Im Vorfall hole ich bei Anlaufstellen wie Opfer, Hilfestellen, Schulsozialarbeit oder bei uns.
Und da reden wir ja jetzt vor allem auch von Fällen, wo eben nicht im Bekanntenkreis oder wo die Schule involviert ist, oder sonst würde man ja wahrscheinlich nicht gerade Polizei holen, wenn man ja irgendwie auch den Zugang zu diesen Kindern und Jugendlichen auch auf anderem Weg findet, oder?
Ja, die Polizei hat natürlich dann schon auch einen anderen Zugang, den die Schule wie auch nicht hat. Also es kann auch sein, dass die Schule dann sich Unterstützung holt, dort die Polizei, oder weil sie dort zum Beispiel an Daten gelangen können.
Auf die Schule schauen wir nachher ja sowieso noch. Das ist vor allem dann sehr wichtig, wenn Cybermobbing mit Kind aus der Schule vorfällt. Wie müssen Eltern oder Erziehungsberechtigte vorgehen, wenn zum Beispiel, wenn das Kind aus einem Verein sind, aus einem Game oder so?
Bei einem Cybermobbing-Vorfall durch Gruppen von einem Verein, zum Beispiel von einer Fußballmannschaft, finde ich es wichtig, wenn auch die Schlüsselpersonen informiert werden, wie Trainer, Trainerin, dass sie dann wirklich die ganze Gruppe können unterstützen und dagegen vorgehen, dass man dort wirklich sie involviert. Und bei den Games, dem Kind sagen, dass es nicht auf Kommentare antworten soll und die Person kann blockieren und melden bei der App, eben Beweismittel sammeln und dann auch Hilfe holen.
Gibt es sonst noch etwas, was du vor allem jetzt für Eltern und Erziehungsberechtigte noch würdest sagen, noch mit würdest du auf den Weg geben oder wo sie sollten beachten?
Ja, dass Cybermobbing auch wichtig ist in der Familie. Also Eltern sind sehr, sehr gute Vorbilder im gewaltfreien Miteinander und im Zivilcourage vorleben. Und auch, dass sie klare Stellung bezüglich gegen Cybermobbing, gegen Mobbing. Und über Cybermobbing redet, also interessiert sind an der Lebenswelt der Kinder, sei es analog auch und digital. Ich finde es auch wichtig, dass das Kind weiss, dass die Eltern da sind als Unterstützung, also eben die Präsenz zeigen, nachfragen und dass sie wissen, dass sie jederzeit kommen können, ohne dass sie negative Konsequenzen befürchten
müssen. Wir hören uns jetzt nochmal Kinder an. Da habe ich sie gefragt, wie Cybermobbing kann aussehen und ob sie schon Mobbing im Internet erlebt haben. Wir hören zusammen rein.
Zum Beispiel machst du einen Instagram-Post und da ist dein Gesicht und da schreibt jemand, ahaha, du bist hässlich, hahaha. Und ja, es kann wirklich schwierig sein, der ist dann traurig und manche haben sein Leben beendet wegen es.
Und dann kann es im Cybermobbing manchmal auch so sein, dass die Person dich eigentlich gar nicht so schlimm findet, aber einfach abmachen und weil sie vielleicht Angst davor haben, das im echten Leben dann zu machen, machen sie es halt im Internet.
Zum Beispiel im Chat, wenn du zum Beispiel zu einer Gruppe hinzugefügt wirst und dann sind da ein paar, die du nicht gern hast und die haken dann halt auf dir rum, beleidigen dich oder so und schicken nicht so gute Bilder von dir rein oder so. Oder manchmal auch, wenn man YouTube-Videos hochladet und dann so ein paar sind eher Hater, aber wenn man so zum Beispiel schlechte Sachen kommentiert.
Und man kann halt auch mal Spass machen, zum jemanden nerven, aber wenn es dann immer weitergeht und es dann auch ernst gemeint ist, dann ist es nicht mehr lustig.
Ich habe sogar Cybermobbing einmal erlebt, und zwar in der 4. Klasse. Und es war richtig extrem in einem Klassenchat. Nachher haben mir auch Kollegen geholfen.
Die Antworten zeigen, dass gewisse Kinder schon Cybermobbing erlebt haben und eigentlich auch die Auswirkungen kennen. Was sind deine Erfahrungen, wenn du mit Kindern redest?
Dass sehr viele eben schon Erfahrungen haben mit Cybermobbing. Und ich denke, man darf nicht vergessen, dass alle betroffen sind von Cybermobbing, eben auch die, die zuschauen. Mhm. Also die Zahl ist echt hoch. Wenn man so schaut, wie viel das es vorkommt, bei uns, beim SV7 oder bei den Studien auch.
Das, was du jetzt gehört hast, ist ja jetzt noch nicht so vertieft gewesen oder wo sie jetzt wirklich so klare Aussagen benannt haben und so. Was nimmst du dort wahr? Also was sagen sie dir? Du hast im ersten Teil schon ein paar Aussagen gemacht. Was läuft dir dort über den Weg?
Ja, was mich jetzt gerade so ein bisschen berührt hat, ist eben, wo ist der Spass zum Nerven und wo ist es denn wirklich auch Gewalt, oder? Das ist bei einer Aussage gekommen.
Mhm.
Oder dass man Angst hat oder eben auch nicht weiss, weil es schwierig ist, zum Angehen, zum Helfen. Das. Und wiederum bei der letzten Aussage, wie schön dass es ist, dass dort die Kolleginnen geholfen haben in dieser schwierigen Situation. Also sind sehr berührende Aussagen gesehen.
Jetzt schauen wir noch auf die Rolle der Schule und der Lehrpersonen. Das ist vor allem dann wichtig, wenn der Cybermobbing-Fall mit Kindern aus der gleichen Schule oder der gleichen Klasse passiert. Und dennoch passiert Cybermobbing oft außerhalb der Schulzeit. Welche Verantwortung trägt die Schule da?
Wenn das Cybermobbing von der Gruppe, von der Schule, also zum Beispiel von der Klasse passiert, ist die Schule meiner Ansicht nach auch bei Vorfällen außerhalb der Schulzeit als Unterstützung zentral, weil sie kann dann die ganze Gruppe begleiten und die privaten Erlebnisse haben ja dann auch einen Einfluss auf die schulische und umgekehrt. Mhm. Also ich finde das wichtig, dass sie dort reagiert.
Je nachdem können so Vorfälle auf privater Ebene passieren, also in privaten Chats, aber eben auch auf Ebene von der Schule, wie Plattformen wie Teams und so weiter. Wie müssen Eltern und Lehrpersonen vorgehen, wenn es zu einem Cybermobbing-Vorfall kommt? Also auch wenn man jetzt an Verantwortlichkeiten denkt, was empfiehlst du dort?
Dass man möglichst schnell Hilfe bietet, also zulässt, nachfragt, die Situation ernst nimmt, also wirklich die Haltung vertretet und eben auch die gemobbte Person mit einbezieht nachher bei der Lösungsfindung, dass man dort nicht einfach reagiert, sondern sie mit involviert, weil sonst bedeutet das für die gemobbte Person nochmal einen Kontrollverlust. Und Unterstützung holt. Je nach geregeltem Verfahren die Verantwortlichen für die Intervention informiert. Beispielsweise eben, wenn ein älterer Teil von Cybermobbing weiss, dass sie zum Beispiel dann auf die Lehrperson zugehen kann oder die Schulsozialarbeit. Oder wenn die Lehrperson davon Bescheid weiss, dass sie zum Beispiel dort auch die zuständigen Personen um Unterstützung bitten kann. Und auch weiss, wo dass man weitere externe Beratung kann holen kann.
Welche Fehler erlebst du an Schule im Umgang mit Cybermobbing?
Dass die Vorsorge noch zu wenig gemacht wird.
Mhm.
Weil ich finde, so wie jede Schule ein Sicherheitskonzept hat, benötigt sie auch ein Gewaltpräventionskonzept. Und das fehlt laut Rückmeldungen, die ich höre von Lehrpersonen und Schulsozialarbeitenden aus Weiterbildungen oder dem Workshop oder auch von unserer Erstberatung bei der Anlaufstelle von Mobbing, dass viel fehlt oder eben auch nicht genutzt wird.
Mhm.
Und Mobbing, Cybermobbing ist ja eine Form von Gewalt und wäre deshalb teilnehmen in dem Präventionskonzept.
Mhm.
Ich finde es wichtig, dass das jede Schule selber erarbeitet, dass es dann auch der Haltung und den Bedürfnissen entspricht und auch kann umgesetzt werden und implementiert werden. Und vielleicht noch zum Konzept, das sollte auf diesen drei Ebenen gemacht werden, auf der kulturellen, strategischen und strukturellen.
Mhm.
Also, dass man zum Beispiel auf der Kultur schaut, was für Werte vertreten wir, welche Haltung vertreten wir bei Cybermobbing, bei der Strategie, was ist so unser Ziel, eben, dass wir einen respektvollen, gewaltfreien Umgang haben, wie erreichen wir es, wie tun wir unser Vorhaben umsetzen. Und bei der Struktur ist es wirklich mega wichtig, dass man schaut, wie sind die Zuständigkeiten von der Prävention, von der Intervention, von Cybermobbing und wo bekomme ich dann auch Unterstützung, wie sind die ganzen Abläufe.
Prävention immer wieder ein wichtiges Thema. Auf die können wir dann ganz am Schluss noch sprechen. Ich möchte aber noch dabei bleiben, wenn jetzt ein Cybermobbing-Fall in der Schule stattfindet. Was brauchen Lehrpersonen, um so einen Vorfall ernsthaft zu bearbeiten?
Zuerst eine genaue Analyse, immer auch überprüfen, ob die gemobbte Person offline gemobbt wird und dann die zupassende Intervention. Und was ich auch wichtig finde und leider ein bisschen viel vergessen geht, ist die Nachsorge.
Ich frage dich jetzt auch, ich habe Christelle auch gefragt, was jetzt eine Intervention ist oder wie eine Intervention kann aussehen kann. Sie hat ja gesagt, es gibt wie nicht das Patentrezept. Wie siehst du das?
Ja, ich finde auch, man muss wirklich schauen, was passt. Ich würde schauen, dass man mindestens zwei Interventionsmethoden hat. Und was ich dort noch wichtig fand, dass man auch vertraut ist mit denen. Also mir hat es zum Beispiel geholfen, dass ich dann auch die geübte Rollenspiel, dass man das nicht einfach so ungeübt dann auch anwendet.
Wie kommt man zu diesen Interventionsmethoden? Oder kannst du ein bisschen ausführen, was die genau beinhalten?
Ja, ich habe mich einfach weitergebildet. Also zum Beispiel habe ich bei No Blame Approach habe ich dann die Weiterbildung gemacht und habe es dort vertiefter kennengelernt. Oder auch jetzt bei der Gewaltpräventionsausbildung die weitere Fasta-Methode wirklich nehmen. Oder mehrere Methoden kennengelernt und man spürt dann relativ schnell, was passt. Eben lösungsorientiert oder vielleicht auch konfrontativer. Und ich finde einfach, dass man wirklich ausgerüstet ist, das ist noch wichtig. Aber das bedeutet das Auseinandersetzen, dass es dann wirklich auch die Methoden ist, die man kann brauchen.
Und das zeigt mir auch, dass man, wie soll ich sagen, nach der Ausbildung oft über so Sachen nicht geredet hat, wie man jetzt genau mit so einer Situation umgeht. Also deshalb ist es auch wichtig, dass man heute über das redet oder eben auch schaut, was es denn für Möglichkeiten gibt, wo Lehrpersonen auch aktiv unterstützt. Oder eben auch externe Leute reinholt, die einem da können das Fachwissen weitergeben und helfen, dass man das eigentlich dann lösen kann. Wie müssten Lehrpersonen das denn den Eltern kommunizieren, je nach Intervention? Also wie muss man sie dort ins Boot holen?
Also ich würde proaktiv und fortlaufend und eben, wie du erwähnt hast, die Intervention anpasst. Was ich allgemein wichtig finde, ist, dass niemand namentlich erwähnt wird oder auch bloßgestellt und dass man schaut, dass die Situation dort die Information nicht verschärft wird.
Mhm.
Also beispielsweise beim No-Blame-Approach, wo ein lösungsorientierter Ansatz ist, wird ganz bewusst das Wort Mobbing und Cybermobbing vermeiden, damit es keine Schuldzuweisungen oder Sanktionserwartungen gibt. Man kommuniziert dort beispielsweise, dass es ein unfaires Verhalten in der Klasse gibt.
Und ich nehme an, das Gleiche gilt dann auch für Schulleitungen, SSAs, also Schulsozialarbeit, inwiefern denn die involviert werden oder informiert werden.
Ja, ich sehe die Schulsozialarbeit als bedeutsame Ressource und will sie unbedingt für Prävention und Intervention einbeziehen. Und auch die Schulleitung muss meiner Ansicht nach über die Vorfälle und Massnahmen informiert werden. Nicht, dass dann beispielsweise Eltern bei ihren Anrufen bei der Schulleitung und sie weiss nichts davon. Und ich finde es auch als Absicherung wichtig für die intervenierenden Personen, dass man weiss, die Schule vertreten das und man dort gemeinsam dagegen vorgehen.
Nur den SSA abgeben und sich als Lehrperson rausnehmen, das ist wahrscheinlich auch nicht sinnvoll, weil die Lehrperson auch eine Schlüsselperson sein könnte, oder?
Ich höre viel, wenn ich jetzt ein Kind frage, bei der Schule, wo willst du Unterstützung holen, dass sie vor allem zur Klassenlehrperson gehen, weil sie die halt gleich noch am meisten kennen.
Mhm.
Dass man beide kann einbeziehen kann, Klassenlehrperson oder eben eine Lehrperson, die man sich anvertraut.
Mhm.
Plus dann mit der Unterstützung von der Schulsozialarbeit.
Ja, dass man dort sich Unterstützung holt. Hast du sonst noch Tipps für Lehrpersonen?
Dass sie sich bei einem Cybermobbing-Verdacht Unterstützung holen und sich auch nicht allein dafür verantwortlich fühlen.
Mhm.
Also, dass man dort Austausch hat, Beratung, Mithilfe, sei es bei der Prävention oder Intervention, da innerhalb von der Schule, also ich sehe es so wirklich als Netzwerke, oder bei Bedarf eben auch bei externen Fachpersonen, wie bei der Anlaufstelle gegen Mobbing von Präventuten oder weiteren Fachstellen. Und wie schon erwähnt, dass man Interventionen nutzt, wo immer vertraut sind, wo man sich wohlfühlt dabei und die vorab übt. Ich habe das selber auch gemacht und das gibt wirklich enorm Sicherheit.
Dass man die Abläufe kennt, ja, das kann ich mir vorstellen. Wir kommen jetzt zum Schluss noch zu dem, was du schon erwähnt hast. Wenig oder fehlende Gewaltprävention sind mitunter ein Problem. Was würdest du Schulen in diesem Zusammenhang empfehlen?
Möglichst alle Personen in die Mobbingprävention einzubeziehen, also das ganze Kollegium der Schule. Auch alle SchülerInnen und die Eltern über die Haltung, über die Vorgänge, über die Verantwortlichkeiten bei Mobbing- und Cybermobbing-Vorfällen in der Schule informieren und einbeziehen.
Gibt es überhaupt Sachen, die wirklich präventiv gegen Cybermobbing helfen können?
Ich denke schon, dass eben alle darüber Bescheid wissen. Cybermobbing erkennen und auch wissen, wie sie dann dagegen vorgehen könnten.
Hast du nicht manchmal das Gefühl, dass Kinder eigentlich schon wüssten, dass sie das nicht dürften? Und also schon bei vielen Sachen so uns dann halt aber gleich machen, weil es einen Reiz hat, weil man dazugehören all diese Sachen. Also das Wissen allein gelangt wahrscheinlich nicht, oder?
Nein, es ist schon auch ein Dran und Weiterschaffen. Und es ist ein stetiges Begleiten eben mit unserem Workshop langt das nicht, einfach immer verzählen, sondern es muss wirklich über eine längere Zeit all wieder auch ein Thema sein und daran gearbeitet werden.
Hast du das Gefühl, Cybermobbing wird noch weiter zunehmen in der Zukunft?
Ja, einerseits schon leider. Halt wegen der Studienlage, oder? Da sieht man schon eine Zunahme von den Angriffen im Internet und unsere Lebenswelt wird ja auch immer digitaler.
Mhm.
Und darum ist Cybermobbing-Prävention so wichtig auch für unser Zusammenleben. Und gleich habe ich so eine persönliche Hoffnung auch, dass sich die Präventionsarbeit auszahlt. Also ich denke eben wirklich an die Erlebnisse im Workshop, dass die SchülerInnen dann Cybermobbing auch als Gewaltform erkennen und dass man wirklich miteinander übt, wie kann man denn dagegen vorgehen, in jeder Rolle dann auch.
Also darüber zu reden, Leute einladen, euch zum Beispiel einladen, Informationen zu diesen Workshops finden wir auf eurer Homepage bei Pro Juventute und es gibt natürlich auch noch andere Angebote, die ihr dort findet. An alle, die da zulassen, danke vielmals fürs Einschalten und dranbleiben. Heute brauche ich deine Unterstützung. Denn 2026 werden wieder Swiss Podcast Awards in verschiedenen Sparten verleiht. In der Sparte Publikumsliebling kannst du mitentscheiden. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir kurz Zeit nimmst und mir deine Stimme schenkst. In den Shownotes findest du den Direktlink zum Formular. Dort einfach Bildungsreise auswählen und abschicken. Merci vielmals. Wir kommen zum Schluss von dieser Podcast-Folge. Ingrid, was ist dein Wunsch an die Schule von morgen?
Ich wünsche mir, dass sich Schulen noch intensiver über Cybermobbing und Mobbing informieren und als wichtige Begleitpersonen von SchülerInnen auch präventiv und bei einem Vorfall können unterstützen können.
Danke vielmals für das informative Gespräch und dass du dir heute Zeit genommen hast.
Merci dir vielmals.
Mehr Informationen zum Thema findest du bei mir auf Social Media oder auf meiner Webseite damianhaas.com. Die nächste Folge zum Thema Hochbegabung mit der Letizia Gauck kommt am letzten Montag im März. Die Musik ist von Tobias Jensen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis gleich. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten.